herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute geht es ganz kurz um 9-11, dann die Flugzeuggeschichte, die skurrile. Ich habe ein paar wirtschaftliche Fakten für euch, die mich sehr überrascht haben. Und am Ende habe ich mich tatsächlich überreden lassen zu einer mini-politischen Ecke. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du eingeschalten hast. Zuallererst muss ich gleich mal was berichtigen, weil ich glaube, ich habe mich versprochen. Das wurde mir zugeteilt auf Instagram. Und zwar letztes Mal mit dieser Brooklyn Food Cooperative. Da habe ich gesagt, man muss einmal in der Woche 2-3 Stunden arbeiten. Das stimmt natürlich nicht. Das wäre ja ein Ding. Du musst einmal im Monat arbeiten. Das ist dann schon ein bisschen mehr machbar, finde ich. Also das muss ich gleich mal berichtigen. Dicken, das habe ich mich versprochen. Aber gut, kann ja mal passieren, ne? Jetzt war ja diese Woche in New York 9-11 und 23 Jahre. Das ist wirklich so krass. Ich finde das einfach nur unfassbar, wie lange das jetzt her ist. Ich weiß noch, dass ich so, ich glaube, ich war 19. Das war so in den 90ern. Da war ich in New York und ich habe auch ein Foto, so ein richtiges altes Foto, ne? also noch so entwickelt und so im Fotoalbum, wo ich vor diesen Türmen stehe. Und ich weiß noch, wie ich mir damals gedacht habe, die sind so imposant, das ist so Wahnsinn. Und ich war da noch ein paar Mal danach, mit Anfang, Mitte 20 und die Jahre danach, als ich dort war, das weiß ich noch, das war so krass, weil die ganzen Hochhäuser, die das World Trade Center umgeben haben, die waren ja teilweise auch mit kaputt und da waren dann so Abdeckungen dran und die waren auch nicht mehr benutzbar. Also alles drumherum war ja wirklich also Schutt und Asche. Und damals, weiß ich noch, war alles noch platt und wurde noch aufgeräumt und da war so ein Zaun drumherum um das ganze Ground Zero Gelände und da waren natürlich ganz viele Briefe an den Zäunen gehangen und Bilder und Blumen und ich weiß noch, dass ich damals mit meiner Tanzlehrerin hier in New York war, um zu tanzen eben, um zu trainieren und wir sind da entlang gelaufen und das war einfach nur krass, das war unvorstellbar. Und viele New Yorker sagen halt, dass auch so schlimm war danach, die Luft war so furchtbar schlimm, ganz lange. Also dieser Staub und dieser Schutt und diese Asche, das hat man ewig lange in der Stadt auch gerochen. Ja, also es ist echt irgendwie unfassbar. Ich finde, wenn man so da jetzt so drüber nachdenkt, das ist total unwirklich. Das kann man gar nicht fassen, dass das wirklich passiert ist manchmal, finde ich. Aber ja, also ich habe auch einen Post auf Instagram gemacht, der war sehr interessant, weil das ist so einer der wenigen Tage im Leben, wo man wirklich weiß, wo man war und was man da gemacht hat. Und einige von euch haben ja auch geschrieben und das ist wirklich, hat sich so eingebrannt, finde ich, bei uns allen. Und ich habe jetzt mal ein paar Sachen noch recherchiert, die mich selbst eigentlich mal interessiert haben. Was ich jetzt spannend fand, ist, dass die Errichtung der Twin Towers damals war so ein ganz neues Verfahren auch. Und es wurde eben nicht so viel mit Mauerwerk gearbeitet, sondern eher mit Stahlkonstruktionen. Und manche Experten haben danach gesagt, dass das eventuell aber auch ein Problem war, weil dieser Stahl eben dazu beigetragen hat, dass das dann eingestürzt ist. Also finde ich irgendwie auch krass, wenn man eigentlich nicht sich das vorstellen kann. Aber weil das eben dann gebrannt hat, also heißt es wohl, dass das wohl mit den Stahlträgern da zu tun hatte. Und als das World Trade Center damals fertig gebaut wurde, waren 50.000 Arbeiter jährlich, also es waren insgesamt 50.000 Arbeiter da drin und 200.000 Besucher täglich. Es waren 110 Stockwerke und die Besucher waren natürlich auch viele Leute, die zu Meetings reinkamen, Leute besucht haben, also es war ja viel Bürofläche, aber auch natürlich Top of the World, damals die Aussichtsplattformen, und es gab auch oben ein Restaurant und das war natürlich auch gut besucht früher. Also es war schon echt so eine riesige Touristenattraktion. Dann habe ich mal nochmal nachgeguckt, wie viele Menschen damals eigentlich umgekommen sind. Es waren 2977. Ja, also fast 3000 Leute. Und ja, ihr wart ja auch schon, einige von euch haben geschrieben, dass sie schon mal bei den Brunnen waren. Also ich finde diese Brunnen so wahnsinnig toll umgesetzt. Ich kriege da jedes Mal auch wie ihr echt so ein Gefühl, und es ist so Ruhe und Frieden da, finde ich. Es ist wirklich also ganz besonders die Energie da. Und damals man musste ja ewig lang nicht, was man da machen soll. Soll man direkt wieder was draufbauen? Da haben natürlich viele gesagt, nee, auf keinen Fall. Es muss irgendwie eine Fläche sein, wo man halt hingehen kann, zum sich erinnern und so. Und dann gab es 5201 Ideen, die eingereicht wurden, was man dort machen könnte. Aus 63 verschiedenen Ländern. Und es gab 13 Personen, die in so einer Jury waren, und die haben sich dann alles angeguckt und haben dann am Ende entschieden, welches Projekt umgesetzt werden soll. Und das umgesetzte Projekt heißt Reflecting Absence, was ich irgendwie total schön finde, weil es ist so, es spiegelt praktisch wieder das, was fehlt. Also das, was nicht mehr zurückholbar ist. Und diese beiden Brunnen, die sind ja im Prinzip genauso groß wie damals die beiden Türme. Und es fließt ja eben Wasser rein von den Wänden aus. Und es geht praktisch in die Unendlichkeit. Du kannst also, egal wo du stehst, du kannst nie das Quadratende in der Mitte sehen. Also das Wasser fließt in die Unendlichkeit. Das ist auch das, was so schön umgesetzt worden ist, finde ich. Dieses, du kannst das Wasser beobachten, wie es fließt, aber du weißt nie, wo es hinfließt. Und das war eben auch die Idee damals hinter diesen Brunnen. Also hier heißen die ja Memorial Pools, also finde ich auch irgendwie interessant. Ein Pool hätte ich jetzt nicht gedacht, aber klar, im Englischen ist es ein Pool. Und was ist noch? Genau, also hier die repräsentiert die das, was nicht mehr da ist, und dass das halt eben wegfließt und ja nicht mehr zurückholbar ist. Das war echt super umgesetzt. Ja, also es ist wirklich krass. In den außen sind ja so Tafeln angebracht. Also sie sind wie mit reingegossen in diese Bronze-Pools. Und da sind diese Namen eingraviert. Und die sind auch teilweise so arrangiert, dass zum Beispiel Leute, die zusammen gearbeitet haben, zusammen sind. Also es geht nicht alphabetisch komplett, sondern es sind wirklich Gruppierungen von Leuten zusammen an einem Eck reingraviert, die auch irgendwie miteinander zu tun hatten. Das fand ich auch eine voll schöne Idee. Und jedes Jahr an 9/11 ist ja dort so eine kleine Bühne, und es ist eine Live-Fernsehübertragung, wo alle Namen vorgelesen werden von verschiedenen Leuten. Also verschiedene Leute machen so und so viele Namen, und dann wird gewechselt. Aber jedes Jahr wird jeder Name vorgelesen, und das finde ich irgendwie auch total schön, weil das so wirklich nochmal so ein Tribute ist für jeden. Ja, also ich glaube, es gibt natürlich in New York viele Leute, die irgendwie jemanden kennen. Ich weiß, dass der Mike einen Schulfreund hat, der seinen Bruder verloren hat, und der hatte einen krassen Facebook-Post, weil er gesagt hat, dass er eben 23 Jahre alt war, als er da umgekommen ist, und dass es so heftig ist, weil er war 23 Jahre auf dieser Welt und ist jetzt auch 23 Jahre weg. Also halb, halb. Und der war Feuerwehrmann. Das ist ja auch sowas, ne? Also da ist ja so eine Feuerwache gleich nebendran, wenn du da gearbeitet hast. Tja, schon Wahnsinn. Und von einem Arbeitskollegen oder einem früheren bekannten Freund von Mike, auch der Bruder ist damals umgekommen. Also es ist halt irgendwie so, jeder kennt irgendwie jemanden so. Und was auch krass ist, sind so die Geschichten von den Leuten, die eben genau an diesem Tag irgendwie nicht hingegangen sind. Also das sind so ganz verrückte Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Story von jemandem, der sich Kaffee über die Hose geschüttet hat und sich nochmal umziehen musste und deswegen später los ist und nicht rechtzeitig in der Arbeit war. Oder Leute haben irgendwie mit dem Auto Probleme gehabt oder sie waren krank an dem Tag. Also es ist Wahnsinn, wie das Leben Steine in den Weg gelegt hat, die aber dazu führten, dass sie am Ende überlebt haben. Und das ist so, finde ich, wahnsinnig verrückt, sich das klar zu machen. Und das sind ja manchmal einfach Sekunden, Minuten, die dazu führen, du verpasst einen Zug und weiß ich nicht, also es addiert sich ja dann alles hoch manchmal auch, ne? So diese zeitlichen Kombinationen. Und da habe ich mir auch gedacht, manchmal muss man vielleicht auch aufhören, sich über gewisse Dinge aufzuregen, wenn irgendwas nicht klappt, wenn dein Auto nicht anspringt oder wenn du den Zug verpasst oder zu spät loskommst, weil du weißt ja nie, warum. Vielleicht hat das Leben dich gerade auch vor was beschützt, was irgendwie sonst passiert wäre. Wir wissen es nicht, aber es hat mich irgendwie nochmal so daran erinnert, dass ich da mal so ein bisschen gelassener bin und es ist halt so, wie es ist und man weiß nie, wofür es gut ist. Das fand ich irgendwie noch so als Inspiration, habe ich das so mitgenommen diese Woche. Und ja, also wenn du mal da bist, dann schau da auf jeden Fall mal hin. Und ich war auch bis jetzt noch nicht im Museum. Einige von euch waren ja auch schon. Ich habe da schon Respekt davor, muss ich sagen. Und das sagt ihr mir ja auch, dass das wirklich schon sehr emotional ist. Aber ich glaube, diesen Winter werde ich es mir mal anschauen. Wenn die Touristen ein bisschen weg sind, dann gucke ich es mir auch mal an. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass wenn Sachen abgegeben werden dort, also Blumen werden halt jetzt nicht so aufgehoben, aber wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Andenken hinbringt oder irgendwie sowas, dann wird das auch vom Museum eingesammelt und aufbewahrt, also für die Museumssammlung. Genau. Und ja, ich wollte kurz ein bisschen was darüber erzählen, weil ja, es ist ja doch irgendwie Teil unser aller Leben. Und genau, so viel dann dazu und 23 Jahre. Dann kommen wir jetzt aber zu einigen witzigeren Themen. ich hatte euch gesagt, ich habe eine Flugstory, die war wirklich, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Wir sind ja jetzt nach 2 Wochen Europa, Deutschland, Österreich, Griechenland. Griechenland war übrigens sehr schön, es war so entspannend. Ach ja, und was ich da gelernt habe ist, dass man sich manchmal richtig aktiv entspannen muss. Und zwar nicht nur so halb scharig, larifari, sondern aktiv bewusst sagen, ich gucke nicht in mein Handy, ich denke nicht über die Arbeit nach, ich plane nichts, sondern ich bin jetzt am aktiv entspannen. Eine Freundin von mir hat es mal vor einer ganzen Weile irgendwie die Idee aufgebracht und wir haben da schon öfters drüber geredet, dass man halt doch immer so halb entspannt oft, ne? So man sitzt auf der Couch und aber man macht dann doch immer irgendwie was. Aber so wirklich mal sagen, nein, ich entspanne jetzt mal wirklich bewusst, das ist wirklich anders. Und das habe ich jetzt in Griechenland gemacht und es war richtig gut. Und dadurch habe ich mich auch wieder so viel mehr auf Brooklyn gefreut und auf New York und auf, dass es wieder losgeht, weil ich so richtig Gemüse im Kopf war. Also das kann ich wirklich empfehlen. Und dann waren wir also auf der Rückreise. Übrigens, das fällt mir auch noch gerade ein. Also wir waren ja auf Paros, sind wir geflogen und waren dann auf Antiparos. Also dieser Flughafen, Also wenn man so die riesigen Flughafen gewohnt ist und dann ist da so eine Mini-Bude. Ich habe doch gescherzt. Ich habe gesagt, guck mal, Mike, das ist der Flughafen. Ja, und das war er dann auch. Also es war wirklich nur ein Haus und auf der einen Seite war Ankunft, auf der anderen Abflug. Und also der Typ mit den Koffern, es war wirklich, dieses Kofferband war 2 Meter nur lang, ja, kam aus der Wand heraus und genau auf der anderen Seite von der Wand hat er halt die Sachen draufgelegt. Also es war wie in so einem Film. Ich musste so lachen und dann haben sich die Leute auf 2 Meter Gepäckbank geschmissen und versucht, ihre Koffer da wegzufischen. Also es war ein bisschen absurd, aber sehr lustig. Naja, auf jeden Fall. Der Rückflug war übrigens ähnlich. Also die Schlange ging bis raus natürlich, weil das der Flughafen so klein ist. Und dann musste man, es war auch lustig, man musste dann seinen Koffer auf das Teil darstellen beim Check-in zum Wiegen. Und danach musste es man runternehmen und dann nebenan auf der anderen Seite rein auf dieses Band, wo es durch das Screening geht. Weißt du, wo das so durchleuchtet wird für die Security. Also das fand ich dann auch lustig. Dann ist der Koffer weggefahren. Da gleich daneben war dann die Tür für die Security für deinen Körper, also ne, Sicherheitskontrolle. Da bist du durch. Du, das hat die null interessiert. Die standen da alle zwei da, haben sich unterhalten und ich dachte mir so, es hat keiner von euch jetzt drauf geguckt auf den Monitor, ob ich irgendwas in meinem Handgepäck habe. Also da dachte ich mir auch so, ja, gut, das ist alles hier ein bisschen anders. Das war sehr lustig. Und wenn du hier in Amerika ankommst, da wirst du halb gefilzt, du. Also das war schon lustig. Na gut, also kommen wir zum Flug von Frankfurt nach New York, JFK. Die Maschine Lufthansa war ein bisschen spät. Ich muss ja leider wieder sagen, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin kein Lufthansa-Fan mehr. Ich möchte die eigentlich auch nicht wirklich fliegen mehr. Ich finde, seit der Pandemie haben die leider echt richtig abgelassen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist da was passiert, finde ich. Das Essen ist nicht toll. Es ist alles so, weiß ich nicht, es hat irgendwie so an Status verloren. Und ich fliege ja viel lieber über Frankfurt mit Singapore Airlines. Also die sind wirklich tippitoppi. Aber gut, diesmal war der Preis günstiger bei der Lufthansa und deswegen sind wir da geflogen. Und wir haben extra einen Exit Seat gekauft, dass wir also Beinfreiheit haben. Und da ist ja dann meistens gleich auch die Toilettengegend da. Und es war so ein bisschen verspätet alles wegen technischen Problemen. Dann wollten wir einsteigen, dann hieß es, unsere Reihe muss noch warten, weil da an der Toilette war ein Problem. Das wurde jetzt aber gelöst. Naja, also wir saßen dann da und dann kam dieser Obersteward-Typ da, der Chef-Purser. Und hat uns also erklärt, dass diese Toilette direkt vor uns irgendwie ein Problem hatte und dass also Uringeruch jetzt da ist. Und dass aber der Teppich, der vor uns liegt, wurde jetzt eben ausgetauscht und ist ein ganz neuer Teppich, aber dass es halt so ein bisschen noch danach riecht und dann hat er das so eingesprüht mit ein paar Sachen und ich dachte mir nur so, das gibt's ja wohl jetzt nicht. Naja gut, also wir dachten erst, es ist vielleicht nicht so schlimm. Gut. Dann sind wir also gestartet, losgeflogen und durch die Bewegung des Flugzeuges war dieser Geruch wirklich nochmal schlimmer. Und dann saßen wir da und haben gesagt, wir können doch jetzt nicht hier 8 Stunden mit Uringeruch hier hocken. Dann hat er gebracht aus der Business Class ein Minispray von Rituals, ein Schlafspray, damit wir das den Teppich oder irgendwas immer so ein bisschen einsprühen können. Da dachte ich mir, das ist jetzt ein bisschen Comedy. Hast irgendwie kein professionelles Geruchsspray? Sprühe ich hier Ritual Sleep Spray hier rum? Das ist ja also Tropfen auf dem heißen Stein. Naja, also irgendwie, und wir wussten dann auch nicht so richtig, was wir sagen sollten und weil das Argument war dann auch noch, das fand ich auch spannend, ja, also weil wenn wir jetzt, also das, ansonsten, wenn wir das jetzt nicht so gelassen hätten, hätten wir den Flug canceln müssen. Dann dachte ich mir, na, Entschuldigung, also ihr habt ja noch ein paar Sitze frei, so weiter hinten und so in der Economy, also da hätte man doch auch irgendwie die Leute jetzt umsetzen können, dass man halt nicht so nah da dran hockt. Also alles irgendwie ganz seltsam. Also Ausrede über Ausrede, das fand ich dann auch wieder komisch, naja. Und dann saßen wir also die ersten 3 Stunden wirklich da und der Geruch war so halt in der Nase, ne? Die Leute, die vorbeigelaufen sind, haben sich auch mal so ein bisschen die Nase schon zugehalten, so. irgendwann war natürlich irgendwie so, der Mike wurde schon langsam angepisst, so ein bisschen. Ich dachte mir nur so, ich weiß auch nicht, was ist das jetzt alles hier? Und der Typ kam halt immer wieder mal und hat gecheckt und hat immer irgendwie lustigere Sachen gesagt. Weil er hat dann gesagt, ja, er würde ja was anderes anbieten und so, weil er hat nichts. Und hat der Mike gesagt, ja, haben Sie denn nicht irgendwie einen anderen weiter vorne irgendwo einen Platz frei? Nee, hat er jetzt nicht. Also wenn er in der Business Class was frei hätte, dann hätte er uns das schon angeboten. Dann dachte ich mir, naja, also ich nehme ja auch einen anderen Platz. Also irgendwie war das alles ganz seltsam. Und dann war es so, dass auf einmal kam er, und ich weiß nicht, was da passiert ist, ob er den Namen von uns gegoogelt hat oder ob sich nochmal jemand beschwert hat oder ein Kollege gesagt hat, das kannst du nicht machen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht ist eine Stewardess, die da zuhört, die vielleicht eine Idee hat, was da passiert sein könnte. Auf jeden Fall einmal kam er dann, dann hat er gesagt, ja, ob man irgendwie was Gutes tun kann, ob man irgendwie einen Wein oder so. Dann habe ich halt gedacht, der bringt jetzt ein Glas Wein oder was? Aber dann habe ich gesagt, ich trinke jetzt gerade irgendwie nichts auf dem Flug, das will ich irgendwie nicht. Dann habe ich gesagt, aber ich würde eine Schokolade nehmen. Aber er hat wohl gemeint, eine Weinflasche. So. Also das haben wir aber erst am Ende gecheckt. Dazu komme ich gleich. Es war also ein ständiges Hin und Her und wir haben uns aber auch nicht wirklich beschwert, aber happy waren wir halt auch nicht, ist ja klar. Und auf einmal kam er an und meinte, ja, also er hätte jetzt doch zwei Plätze in der Premium Economy, halt aber nicht in derselben Reihe, aber so ein bisschen hintereinander, vielleicht könnten wir dort sitzen. Dann dachte ich mir, das geht doch, schau mal einer an. Dann hat der Max sich die angeguckt und die haben wir dann auch genommen. Also wir hatten dann beide getrennt voneinander in der Premium Economy gesessen, die ja wirklich wahnsinnig viel besser ist als Economy. Also ich finde, der Sprung ist schon gigantisch. Und dann haben wir zumindest die letzten 5 Stunden ohne Uringeruch in der Premium Economy verbracht. Also das fand ich dann schon sehr gut. Da habe ich dann auch ein bisschen schlafen können und so. Und am Ende kam er dann an, hat dem Mike eine Flasche Rotwein gegeben und mir eine Schokolade. Und ich glaube, der Spruch von ihm war dann mit diesem Umsetzen, ja, was können wir denn machen, um diese Erinnerung mit diesem Flug zu löschen? Das fand ich eine interessante Aussage. Also auf Englisch, how can we make this memory go away? Und da frage ich mich, was passiert ist. Weil vorher war ihm das egal. Also das ist mir nicht ganz klar. Aber gut, ich möchte mich nicht beschweren mehr. Also wenn jetzt nichts passiert wäre, dann wäre ich, glaube ich, richtig angepisst gewesen und ich glaube, ich hätte auch eine E-Mail an die Lufthansa geschickt und hätte gesagt, also Leute, da kann man sich doch irgendwie was überlegen. Aber er hat es dann selbst hingekriegt und hat die Situation gedreht und danach waren wir dann auch wirklich, okay, also, weil Leute, 8 Stunden, Uringeruch, also ne, das ist wirklich eine Zumutung. Aber gut, also das war die Story im Flieger, habe ich auch noch nicht erlebt. Es gibt halt dann doch alles, gell? Und dann bei der Ankunft war es auch noch sehr lustig. Also, ihr wisst ja sicherlich, dass die amerikanische Passkontrolle etwas, wie soll ich sagen? Die ist schon so ein bisschen wie im Film. Da wird man schon ausgelöchert, man wird viel gefragt, wie lange man weg, also wenn du da hier lebst, wirst du gefragt, wie lange du weg warst, was du gemacht hast, warum du hier bist, was du dabei hast. Also es ist schon so ein bisschen so ein kleines Verhör. Und ich habe jetzt auch wieder Mike Global Entry, das ist ein Programm, wo man sich vorher anmelden muss und dann wirst du nochmal halt sicherheitsmäßig durchleuchtet, dann kriegst du so eine Karte und dann kannst du praktisch neben dem normalen Einreiseprozess gibt es solche Schalter, da ist halt auch immer nie was los und dann kannst du halt, anstatt dich anstellen zu müssen, gehst du halt da durch und es geht halt viel schneller. Und es ist wirklich richtig gut, wenn man richtig viel fliegt, ist es wirklich top. Und du kannst da zum Beispiel auch in Amerika, gibt es immer auch extra Spuren für die Sicherheitskontrolle. Da muss man dann irgendwie die Schuhe nicht ausziehen und man muss seine ganzen Sachen nicht aus dem Handgepäck raustun. Also das lohnt sich schon, wenn man öfters fliegt. Aber ich finde vor allem für Amerika. Auf jeden Fall sind wir da zack, zack vorbei. Und normalerweise muss man gar nicht mehr noch zu so einem Officer hin. Aber da war es jetzt so, dass jeder nochmal dahin musste. Und dann hab ich gedacht, ich spinne. Dann sagt er wieder, ja, we need to go to the room. Und ich dachte mir so, wollt ihr mich jetzt verarschen? Also das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, bei Einreisen von mir, obwohl ich eine Green Card habe, dass ich dann in diesen extra Raum muss und nochmal irgendwelche Fragen gestellt werden. Und es war vor einem Jahr in New Jersey, in Newark so, und da war ich so angepisst. Ich glaube, es liegt halt daran, wenn du einmal irgendwie auffällst, dann bist du in diesem System drin und dann poppt es jedes Mal wieder auf. Und das lag natürlich daran von meiner Story von der Pandemie, wo sie mich in Frankfurt nicht mitfliegen lassen wollten. Mit der Green Card, Konsulat und so weiter. Das habe ich alles, glaube ich, in der ersten Folge ist das alles sehr schön erklärt. Und ich glaube, das ist immer noch im System. Auf jeden Fall, das letzte Mal, als das passiert ist, habe ich dann gesagt, zu diesem Officer habe ich freundlich, ich habe mich versucht zusammenzureißen, habe ich gesagt, also, what's the problem? Can we now solve this problem? Because this keeps happening. Ja, also können wir das jetzt irgendwie lösen, weil das passiert immer wieder. Dann hat er mich auch so blöde Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, was soll das denn jetzt? Und dann hat er gemeint, ja, es müsste jetzt eigentlich geklärt sein und bliblablub. Also er war dann auch ganz komisch und dann habe ich nur am Ende gesagt, I hope this is solved now, because it keeps coming up. Und jetzt ist es wieder so gewesen. Dann bin ich dann mit diesem Fuzzi da wieder in diesen Raum und dann meinte der Typ da drin aber, dass man das irgendwie überschreiben einfach muss, weil ich habe einen Status und das muss man überschreiben. Dann denke ich mir, ist euer System irgendwie so blöd, dass ihr das nicht irgendwie erledigen könnt? Also da muss ich sagen, ich meine, ich habe ja mit dem Immigrationssystem hier zu tun gehabt und das ist wirklich kein Spaß. Und das ist wirklich, also da möchte ich nicht auf irgendeiner roten Liste stehen, muss ich echt gestehen. und da kommen wir genau dahin, dass ich ja jetzt dieses Jahr den Pass beantragen kann. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich meine, klar denke ich mir, natürlich mache ich das. Allein schon aus dem Grund, dass ich ihn dann habe und dass ich auch irgendwie wählen kann, vor allem auch lokal, irgendwie Bürgermeister und sowas. Und auch, dass ich halt, einfach da das erledigt habe. Ja, ich meine, ich bin in meiner Green Card auch happy, aber ja, man weiß ja nie. Also was ist jetzt zum Beispiel, ja, wenn irgendein Politiker gewählt wird und der sagt dann einfach, also alle Green Card Holder raus, kann er jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wobei man weiß ja nie. Aber wenn der jetzt zum Beispiel sagt, alle Green Card Holder zahlen 50% Steuern statt 25%, was stehst du da? Also es ist schon so ein bisschen noch so ein Halbstatus. Deswegen glaube ich, ist es schon gut. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Es ist ja so, dass ich jetzt also zwei Staatsangehörigkeiten haben kann, weil Deutschland ja das Gesetz geändert hat. Und vorher musste man ja einen Beibehaltungsantrag stellen an Deutschland, wenn man einen zweiten Pass dazu geholt hat. Also später im Leben, ne, wenn man es nicht von Grund auf als Geburt oder so schon hatte. Und der ist richtig schwierig gewesen. Ich habe von ganz vielen gehört, dass der ganz kompliziert ist und dass das wirklich eine Riesen-Action ist und ganz oft abgewiesen wird. Und jetzt also ist das aufgehoben und man kann also einen zweiten Pass bekommen. Und aber man weiß ja auch wieder nicht, wie lange das Gesetz hält. Ne? Das kann sich ja auch immer politisch alles sich ändern und drehen und dann wird das wieder abgesagt. Deswegen, wenn man jetzt die Chance hat, glaube ich, muss man die ergreifen. Und ja, also ich hätte jetzt kein Problem, so Staatsbürger von New York zu sein, aber Staatsbürger von Amerika finde ich schon lustig. Da wird man ja in so einen ganz großen Topf geschüttet, ne? Also das finde ich schon ein bisschen lustig. Da muss man dann auch diese Fragen beantworten und so einen Test machen, aber das steht an. Ich habe diese Woche noch was anderes Interessantes gelernt. Und zwar, wir hatten ja vorher schon über Downtown Manhattan World Trade Center gesprochen und dort ist auch Trinity Church. Das ist eine Kirche, die also direkt beim Oculus fast so schräg gegenüber ist. Und übrigens im Garten, also im Friedhof dieser Kirche, liegt wer? Wer liegt da? da ist das Grab von Alexander Hamilton und seiner Frau Eliza Schuyler und auch sein Sohn. Das ist jetzt ein Tipp aus meinem Reiseführer. Also das finde ich wirklich cool, da mal hinzugehen. Das ist schon irgendwie ein bisschen so skurril, dass da wirklich so ein Grab ist von so einer großen Person, die so viel in Amerika also erreicht hat und auch viel dazu beigetragen hat für die Verfassung und so weiter. Also es ist schon sehr einer der Founding Fathers. Also es ist schon eine Nummer. Und Trinity Church auf jeden Fall, du, die sind richtig reich. Die haben ein, die sind ungefähr so um die 6 Millionen, nee, was war es jetzt? Das ist nicht, nein, was rede ich denn? Ach, Millionchen, das ist ja, also 6 Billionen Dollar. Wir müssen uns jetzt aber nochmal klar machen, es kommen jetzt in dem nächsten Part hier so ein paar Zahlen und wir müssen uns nochmal klar machen, dass es ein Unterschied ist, ob wir sagen in Amerika Dollar, Billionen oder in Deutsch Euro, weil Billionen in Amerika sind bei uns in Deutschland Milliarden und wenn man hier von Trillionen spricht, dann sind es für uns Billionen. Also da ist ein Zwischenschritt. Die Amis haben keinen Milliarden, das haben wir aber dafür. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall ist dieses ganze Trinity Church Ding da 6 Billionen Dollar wert. Warum? Weil denen gehören 14 Acres von Real Estate, also Grund. Und das sind umgerechnet 5,6 Hektar. Das ist so klein und süß, ne? Und das ist ja nur noch ein Pups, den die da übrig haben, diese 14 Acres, weil 1705, ja, hat Queen Anne denen 215 Acres geschenkt. Das sind 87 Hektar Land. Und die haben sie schon über die Zeit, glaube ich, verkauft. Und jetzt sind noch 14 Acres übrig. Also, kleines Sümmchen. Naja, und da haben sie sich mit einer Bank zusammengetan, haben so einen Fonds gegründet und jetzt haben die da halt Bürogebäude und so weiter und die spülen richtig schön Geld in die Kasse. Die haben Bürogebäude mit 6 Millionen Square Foot Fläche. Das sind 557.000 Quadratmeter. Und das Schöne ist auch, die Trinity Church, die muss keine Steuern bezahlen. Das ist doch praktisch, Mensch. Also das fand ich richtig krass. Also sowas kommt man ja gar nicht drauf, ne? Naja, es ist eben eine sehr, sehr, sehr alte Kirche und die wird auch gerade renoviert, weil da wurde Asbest gefunden und so weiter und die mussten jetzt einiges da drin auch renovieren. Und die haben auch viel Kritik bekommen, weil sie eben so viel Geld haben, aber halt nicht so viel tun für Obdachlose, für ärmere Leute. Und da haben sie sich jetzt auch ein bisschen, glaube ich, am Riemen gerissen und haben gesagt, ja, sie partnern mit vielen verschiedenen Organisationen und so weiter. Also ja, aber das fand ich eine sehr interessante Sache. Und dann ist mir noch was anderes untergekommen in einem Podcast, was mich wirklich auch erstaunen hat lassen. Also, das GDP ist ja für uns das Bruttoinlandsprodukt. So, was glaubst du denn, was New York City an Bruttoinlandsprodukt hat? Ja, das ist spannend. 1,8 Trillionen Dollar. Wir wissen, das sind jetzt Billionen, ne? Also nur die Stadt New York erwirtschaftet das. Das muss man sich mal geben. Und Los Angeles alleine hat 1 Trillion. Oh, das sind so Zahlen. Und jetzt kommt's. Kalifornien ist die 5. größte Wirtschaft der Welt seit 2017. Der Bundesstaat Kalifornien mit schlappen 3,9 Trillionen Dollar Bruttoinlandsprodukt. Oh, Das ist doch süß. Okay, wir müssen natürlich uns klar machen, was ist da drin? Alles LA, dann ist natürlich San Francisco drin mit all den großen Firmen wie Apple, Meta, ne? Facebook, Instagram und so. Diese ganzen Tech-Companies, PayPal und so weiter. Das hockt ja alles da im Silicon Valley, Google. Also das ist schon eine Menge. Und zum kleinen Vergleich, welches Bruttoinlandsprodukt hat Deutschland in Dollar? 4 Trillionen. Also wir nochmal, Kalifornien 3,9 Trillionen Dollar, Deutschland 4 Trillionen. Der Vergleich ist also, Kalifornien hat dasselbe in Bruttoinlandsprodukt wie Deutschland. Das ist mal, finde ich, ein Statement. Also da habe ich ganz schön blöd geguckt. Da sieht man mal wieder diese Größe von Amerika, diese Kraft von Amerika, die Firmen, die die haben, die die auch in den letzten Jahren aufgebaut haben, das ist schon eine Nummer. Also, und da habe ich mich was gefragt. Jetzt war ja diese Sache mit VW auch, gell, wo da jetzt Leute ausgestellt werden und so weiter. Und der CEO hat nämlich gesagt, es ist so wahnsinnig schwierig, eigentlich in Deutschland ein Unternehmen zu führen. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht und dachte mir so, in den letzten 20 Jahren ist eigentlich jetzt nichts Großes aus Deutschland rausgekommen. Also keine neue Innovation. Und ich glaube nämlich eben, ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass Deutschland extrem viel Innovation hat. Ich glaube, dass wir halt eigentlich voll mithalten könnten. Aber aus irgendeinem Grund ist es nicht so. Und die Amis, die laufen halt echt den anderen so den Rang ab. Ich finde das so krass, was da alles, auch jetzt Nvidia, diese Chip-Firma, die ist ja auch so wahnsinnig viel wert durch dieses ganze KI jetzt und so. Also das ist schon Wahnsinn, was im Technikbereich Amerika in den letzten 20 Jahren aufgestellt hat. Also das ist schon krass. Das ist schon Wahnsinn. Also irgendwie, das ist, glaube ich, eben dieser Entrepreneurial Spirit, ne? Dieser amerikanische Traum. Du kannst halt einfach so eine Firma aufsetzen und wenn du hart arbeitest und Glück hast, machst du da so eine Riesenfirma. Ob du jetzt immer da so dich korrekt verhältst, ist ja eine zweite Sache, ne? Also das ist ja wieder die andere Nummer, weil Datenschutz in den USA, da musst du ja lachen. Das ist ja hier, das ist ein Witz. Also, aber ja. Und im Tech-Bereich übrigens ist es auch so, dass viele in Europa sich generell beschweren, weil die EU nur damit beschäftigt ist, Regeln aufzustellen, was alles nicht geht. Ich verstehe das schon. Datenschutz und dass die Leute halt geschützt werden und so. Aber ich glaube, es ist so schlimm geworden, dass Innovation sehr schwierig ist. Und das ist halt der große Unterschied. Da müsste man wahrscheinlich einen Mittelweg finden. Aber gut, das war jetzt ein kleiner wirtschaftlicher Ausflug. Ich habe ja auch noch für euch ein paar Stories, die ihr mir geschickt habt. Ein paar hatte ich schon mal erzählt vor 2 oder 3 Folgen. Und jetzt würde ich gerne die anderen euch vorlesen, weil manche sind echt so lustig. Also ich hatte euch gefragt, erzählt mir doch Momente von eurer New York City Reise, an die ihr euch heute noch erinnert. Und also eine, die ist auch lustig, ist von der Sarah. Sommer 2012. Gluthitze und die Müllabfuhr fuhr durch die 48. Straße. Hab eine Ladung Müllwasser ans Bein bekommen und kurz über eine Amputation nachgedacht. Hab mir 2 Flaschen Poland Springs Wasser drüber gekippt und mit Desinfektionsmittel gesäubert. Mir läuft es heute noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Diese ... wirklich widerlich. Also das Fluchwort sage ich jetzt nicht. Aber das fand ich auch eine sehr lustige Nachricht. Aber da wäre es mir genauso gegangen. Ich wäre auch so und hätte mich echt da gleich sauber gemacht. Oh, Sarah. Ja, verstehe ich, dass du dich daran erinnerst. Dann habe ich eine Geschichte von der Katja. Die ist auch lustig. Darüber lachen meine Freundin und ich noch heute. 1998 waren wir zusammen in New York. Wir waren damals beide 27 Jahre. Lange blonde Haare, meine Freundin und ich dunkle Haare. Am Central Park haben wir überlegt, eine Kutschfahrt zu machen. Während wir überlegten, rief uns einer der Kutscher zu: Hey, Are You the Spice Girls? Das ist auch eine gute Story. Also die würde mir auch im Gedächtnis bleiben. So witzig. Danke, Katja, für die Story. Habe ich die schon erzählt? Ich weiß gar nicht. Dann habe ich eine Story von der, Moment, Sigrid. Der 28. Juli 80, oh Gott. Das war in der Zukunft. Nein, 2018. Oh je. An diesem Tag wurde ich 60, quasi Miss 60. Mein Plan? In New York am Times Square Coffee to go und Cheesecake und anschließend auf diesem Platz tanzen. Nach dem Song der Bee Gees Staying Alive. Ich hab's getan und kann das Video zur Verfügung stellen. Was für eine coole Idee. Das finde ich so gut, dass du das gemacht hast. Also das ist echt, das sind so die Momente im Leben, wo man so sich einfach mal und das eigene Leben feiert. Voll gut. Dann die Chrissy. Chrissy hat geschrieben. Ich kann was erzählen. Ich war 2019 mit meinem Bruder in New York City. Er ist Wrestling-Fan und in dem Jahr war die Show in New Jersey. Wir waren erst ein paar Tage in Manhattan und dann noch ein paar Tage in Brooklyn. Als wir in Manhattan waren, sind wir die Fifth Avenue runter Richtung Central Park und sind natürlich am Rockefeller vorbei. Dort sahen wir, dass der eiserne Thron aufgebaut wurde und noch andere Game of Thrones Sachen. Haben uns nichts weiter dabei gedacht. Am anderen Morgen erzählt mir mein Bruder, dass am Abend davor die Premiere der letzten Staffel war. Wir waren einfach dort und haben es nicht gecheckt. Wir sind beide große Game of Thrones Fans. Haben wir uns in den Hintern gebissen, dass wir das verpasst haben. Also da muss ich sagen, da hätte ich mich auch geärgert, weil ich war auch oder bin Game of Thrones Fan. Und also das hätte ich auch gerne gesehen. Ja, das ist immer so eine Sache in New York. Da passieren ständig irgendwelche Sachen, Premieren, Events und also man kann da einen ganzen Job machen, dass man nur guckt, was ist wo und wo kann man hin. Und also das ist wirklich, das ist ein Fulltime-Job. Und dann haben wir noch, habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Also der Andi hat geschrieben. Ich muss gestehen, ich kenne die Schauspielerin. Wenn ich sie google, dann kenne ich das Gesicht, aber ich hätte nicht gewusst, wer sie ist. Also 2017 beim Spaziergang Downtown kam mein Mann und mir die Schauspielerin Laurie Metcalf in einer leeren Straße entgegen. Ich habe sie erkannt und mein Hirn hat sofort ausgesetzt. Vielleicht habe ich sogar etwas gesabbert. Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich habe jedenfalls nur noch blöd gestarrt und wir hatten sogar Blickkontakt. Sie hat natürlich gesehen, dass ich sie erkannt habe und weggeguckt, bis sie gemerkt hat, dass mein Hirn abgeschaltet hat. Sie hat mich dann im Vorbeigehen nur angeschaut und einfach gegrinst. Ich habe kein Wort und nichts rausbekommen. Mega peinlich. Das wird mir genauso gehen. Also, wenn ich dann jemanden erkenne, dann würde ich genauso reagieren wie du. Und übrigens, mein Mann trifft ja ständig Celebrities. Vielleicht habt ihr im Podcast die Nicki Minaj-Story schon gehört, ja, im Pizzaladen. Und diese Woche hat er dann Katy Perry gesehen. Und ich so, warum triffst du immer diese Leute? Und nicht ich? Ich verstehe das nicht. Ja, also er ist irgendwie, zieht die Celebrities an. Und dann habe ich noch eine von der Anja. Als ich mit meinem Bruder 2019 in New York war, sind wir nach Queens wegen King of Queens. Also das ist ja diese Serie, ne? Die heißt in Deutschland, ja, die heißt King of Queens, genau. Hier heißt die, glaube ich, anders. Also, wir waren in Queens wegen King of Queens und haben uns übelst verlaufen und wir haben Anwohner nach der nächsten Station gefragt und dann kam eine Frau und bot uns an, uns zu fahren. Und wir sind so in ihr Auto, wo alles mit Puppen und so lagen und ich zu meinem Bruder, stell dir mal vor, die entführt uns jetzt mitten in New York, Queens und entnimmt uns unsere Organe. Dabei war diese Frau so ultra nett und hat uns einfach an die nächste Station gefahren und uns noch eine schöne Zeit in New York gewünscht. Unvergesslich, absolut. Also das ist wirklich, das ist auch, es ist ein bisschen creepy, aber so sind die Amis. Das ist wirklich, die sind so. Aber da hätte ich auch einen Moment gehabt, du. Also hui. Also uns hat in den Hamptons mal, da sind wir mit unserem kleinen Köfferchen vom Zug zu so einem Haus gelaufen, das wir gemietet haben. Und da hat tatsächlich uns auch eine Frau angeboten, die gerade ihr Auto gewaschen hat, ob sie uns hinfahren soll. Da sind die schon echt lustig. So, das waren jetzt alle Geschichten, die ihr mir geschickt habt. Ihr könnt mir gerne weitere schicken. Und dann lese ich die vor. Also wenn ihr irgendwie eine Story habt, die wirklich lustig ist aus eurer New York City Reise, dann schickt mir die und dann können wir die hier im Podcast vorlesen. Das ist schon immer lustig. So, und jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich habe mich jetzt doch entschieden, eine kleine mini-politische Ecke zu machen, weil ja die Debatte diese Woche war. Wenn du keine Lust auf Politik hast, du weißt ja, wie das läuft, du kannst jetzt einfach abschalten und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und wer dranbleiben will, dann sage ich ein paar Worte, aber das wird jetzt kurz und knapp und gar nicht tiefgreifend, weil ich auch gar nicht so viel mitbekommen habe jetzt die ganze Zeit, aber ich dachte mir, ich sage jetzt doch was und es haben mich doch einige gefragt, ob ich nicht was sagen kann. Also mache ich's. Aber ihr wisst ja, einfach easy peasy anhören und das ist alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird und so. Und wir machen das ganz locker, flockig, leicht. Also es war diese Woche die Debatte. Ich muss gestehen, ich habe sie mir nicht angeguckt, also der Mike auch nicht, aber einfach wegen dem Grund, dass wir Jetlag hatten und der Mike war eh schon ausgenockt auf der Couch und ich, habe es auch nicht mehr geschafft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war dann hier irgendwie 8:30. Ich war auch schon saumüde und ich habe mir gedacht, will ich mir das jetzt wirklich antun, dass ich mich wach bleibe, also zwinge, wegen diesen 2 Hanseln? Dachte ich mir, nee, da habe ich keine Lust drauf. Bin ich ins Bett gegangen. Wir haben dann am nächsten Morgen mal so ein bisschen durchgesippt. Ja, also wir haben natürlich genau die Stelle erwischt, wo er erzählt hat, dass die Immigranten Hunde essen. Da dachte ich mir nur so, okay, jetzt ist es soweit. Er hat jegliche Fassung verloren. sie hat sich laut Medien wirklich gut geschlagen, besser als erwartet, weil sie hat ja sehr viel Kritik bekommen hier, weil sie also jedes Interview nur geskriptet macht und nicht frei sprechen kann. Und das hat sie wohl da ganz gut gemeistert. Was soll ich da jetzt sagen, ne? Also, wie ist die Berichterstattung? Es ist wie überall, die Zeitungen und die Sender, die eher republikanisch sind, sind natürlich eher auf seiner Seite. Die liberalen Zeitungen sind eher auf ihrer Seite. Generell ist es aber, glaube ich, die Stimmung eher so, dass viele glauben, dass sie sich besser geschlagen hat als er. Und jetzt haben wir es ja auch so, dass Taylor Swift sie endorsed hat. Also sie hat sich jetzt hinter sie gestellt. Ist jetzt auch keine Überraschung, ist ja klar. Was mir aufgefallen ist bei der Debatte, was ich gesehen habe und was mich wirklich nervt, ist, dass es wie so ein Kindergarten mittlerweile ist und eigentlich eher eine Entertainment-Show. Das war früher nicht so, finde ich hier. Also früher waren das wirklich richtig professionelle Debatten, wo über Politik gesprochen wurde, wo jeder seine Agenda vorgetragen hat, was er machen möchte. Und das war richtig interessant, fand ich. Und man konnte sich wirklich entscheiden anhand dieser Politikvorstellungen, wie das Land geführt werden soll. Und jetzt ist es halt mittlerweile voll der Klamauk. Also da wird dann nur, wie so Kinder im Sandkasten, ja, aber ihr macht ja das, ja, und ihr macht das, ja, und ihr habt ja das gemacht, ja, und ihr das. Also es ist nur ein Schlagabtausch und sich gegenseitig irgendwie beschuldigen, was man alles gemacht hat oder nicht gemacht hat, wo ich mir denke, das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Was ist denn dein Plan? Und das passiert, finde ich, sehr oft, dass wenn die Leute, also die Moderatoren, irgendwelche Fragen stellen, ich finde, erstens wird sehr oft ausgewichen mittlerweile und die Fragen werden eigentlich nicht beantwortet. Zum Beispiel wurde sie gefragt, das war auch ein großer Kritikpunkt hier, dass sie eigentlich in den letzten Monaten so ihre politische, sag ich mal, Ideen, die sie bis jetzt immer hatte, auf einmal komplett gewechselt hat. Und da waren 3 große Themen, die sie einfach komplett verändert hat, wie so ein Fähnchen im Wind. Und das war halt ein großer Kritikpunkt. Und da kam eben die Frage, wie sie das erklären kann. Das hat sie eigentlich völlig ignoriert und total irgendwie anders so eingefädelt und hat dann über ein bisschen was anderes gesprochen. Und sowas nervt mich dann auch, wo ich mir denke, beantworte doch einfach die Frage. Ja. Und was mir auch auffällt, was mich auch nervt mittlerweile ist, man muss einfach wahnsinnig viel Background-Wissen haben. Also Gott sei Dank ist der Mike da extrem gut, der hört sich wirklich viel an, der liest viel, also der hat wirklich richtig Ahnung. Und es ist halt so, zum Beispiel, da war es jetzt auch irgendwie, sie hatte halt gesagt, ja, Donald Trump wird also die Sales Tax erhöhen und es wird 20% teurer werden alles, obwohl ja eh alles schon so teuer ist. Dann dachte ich mir so, hä, was? Und dann ging es aber eigentlich, und das muss man aber wissen, wobei er hat es dann auch ein bisschen erklärt, es geht darum, dass er halt Tarife wahrscheinlich auferlegen wird an importierte Waren. Das hat er ja damals auch gemacht. Und da ging es halt dann darum. Und das sind so Sachen, das ist ja egal, ob es jetzt sie oder er ist, wisst ihr, es wird irgendwie was behauptet. Und wenn man nicht weiß, dass sie eigentlich die Tarife meint, dann ist es immer so ein Statement, womit man gar nichts anfangen kann. Und ich finde, es ist halt alles sehr wischiwaschi und sehr so verblümelt. Da wird sowas gesagt und man weiß gar nicht genau, was gemeint ist. Also ich finde das mittlerweile wirklich, ich kann eigentlich keinem mehr in der Politik glauben. Also so wisst ihr ja eh. Also da denke ich mir nur so, ihr sagt doch heute so und morgen so. Also jetzt war sie voll das Fähnchen im Wind, dann er ist ja auch ständig ein Fähnchen im Wind. Letztens war auch so ein Ausschnitt, da war er wieder bei so einem Podcast. Da hat er wieder so total normal geredet, wo ich mir gedacht habe, warum redest du so nicht immer? Aber je nachdem, wo er halt steht, so labert er dann. Naja, also das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen ist, ich glaube, es hat keiner eine Ahnung, wie das Ganze ausgeht. Ich glaube, es kann alles passieren. Ich dachte jetzt eigentlich, dass sie schon vorne ist. Aber ihr wisst ja selber, wie es ist, auch in Deutschland. Also letzten Endes weißt du nie, was die Leute dann am Ende, wenn sie da stehen, wählen. Und meine größte Sorge ist eigentlich nur die, dass egal wer gewinnt, die andere Seite wird richtig angepisst sein. Und ich bin mir nicht sicher, was dann passiert. Also da habe ich schon ein bisschen Bedenken, muss ich gestehen. Also ja, dann wird es wieder heißen, die Wahl war irgendwie nicht richtig. Das war das letzte Mal das. Und ich glaube mittlerweile, das kann auch von der anderen Seite kommen. Also ich könnte mir auch genauso vorstellen, dass wenn Trump gewinnt, dass die Demokraten sagen, das war alles fake. Also das ist mittlerweile so, dass ich mir denke, mich wird jetzt nichts mehr überraschen, ehrlich gesagt. Und ihr müsst euch immer klar machen, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, der Militärkomplex in den USA hat wahnsinnig viel Macht, wahnsinnig viel Power. Es gibt ein Gebiet in der Nähe von Washington, Nachbarschaft, das ist eine der reichsten in den USA, weil da die ganzen Contractors sitzen, die irgendwelche Waffenfirmen haben oder mit so alles, was mit Militär und Krieg zu tun hat, hockt. Das ist eine riesige Industrie, genauso wie in Deutschland die Waffenindustrie, da will ja auch keiner drüber reden. Aber gut, also das ist ein Riesenkomplex und die haben wahnsinnig viel Macht, das glaube ich. Genauso wie die National Rifle Association hier, ne? Also diese Waffenlobby. Und die sind am Ende diejenigen, die ganz viel meiner Meinung nach im Hintergrund ziehen. Und das ist etwas, was mich richtig ankotzt. Und ich habe irgendwie langsam keine Lust mehr, dass solche Konzerne über Politik entscheiden. Und weil das hat eigentlich nicht was mit Demokratie und Politik zu tun. So, das war's. Länger als gedacht. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Das ist nur das, was ich beobachte. Und ja, wir haben noch so gute 8 Wochen. Ich bin gespannt, was hier noch passiert. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass das ein bisschen nach der Wahl eine turbulente Zeit sein kann. Übrigens, noch eine kleine Sache. Beim Trump wäre ja jetzt eine Verurteilung gewesen von seinem letzten Gerichts Verhandlungsding da. Und das hat ja der Supreme Court von New York jetzt verschoben auf nach der Wahl. Das fand ich, muss ich doch sagen, eine kluge Entscheidung, weil ich glaube, wenn die ihn jetzt in den Knast gesteckt hätten, dann wäre hier, weiß ich nicht, Bürgerkrieg, glaube ich. Ich glaube, sie hoffen, dass er einfach nicht gewinnt und dass sie ihn dann in den Knast stecken können. Ja, andererseits, wenn er Präsident wird, was ist dann? Hat er dann nicht auch Immunität? Dann gibt es auch viele Stimmen, die ja sagen, diese ganzen Verklagungen ihm gegenüber sind gesteuert von den Demokraten, um ihm loszuwerden. Letzten Endes hat er sich ja aus allem irgendwie rausgeschlungen. Also da weiß ich auch nicht genau, was ist, was soll das alles? Ja, das waren so die Kurznachrichten, die politischen Kurznachrichten aus New York. Bitte denkt dran, ich bin kein Journalist. Ich erzähle euch nur das, was ich hier wahrnehme. Offensichtlich will ich auch nicht, dass dieser Trump gewinnt, ist ja logisch. Bin aber auch mittlerweile kein Demokraten-Fan mehr. Und das ist, glaube ich, das größte Problem hier. Es gibt nur zwei Parteien und das ist eigentlich nicht gut. Das ist in Deutschland schon viel besser, dass es viel mehr Parteien gibt, die verschiedene Sachen machen und die dann eine Koalition gründen und so weiter. Das finde ich halt viel besser, weil, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem hier. Aber gut. Wir werden weiterhin sehen, was so passiert und dann schauen wir einfach mal und hoffen das Beste, würde ich sagen. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit und liebe Grüße aus dem sonnigen Brooklyn.